Hallo, liebe Studis. Das ist eine Podcast-Folge zur Vorlesung Darstellungstheorie. Da bin ich nämlich darum gebeten worden, an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen konkreter zu werden, speziell bei der Aufgabe, wo wir einen vierdimensionalen Vektorraum hatten und dann sollte da die symmetrische Gruppe auf vier Elementen drauf wirken. Da haben wir uns dann verschiedene Fragen gestellt. Das war in der Übung und hinterher wurde ich angesprochen, dass das nicht detailliert genug war, dass es gut wäre, das noch ein bisschen genauer zu erklären, einfach noch ein bisschen konkreter zu machen. Da habe ich mir gedacht, okay, das kriege ich hin. Hier ist jetzt also die entsprechende Podcast-Folge und ich schnappe mir meine Notizen. Was war also jetzt nochmal genau los? Wir haben da die Gruppe G, das soll die symmetrische Gruppe auf vier Zahlen sein, also auf den Zahlen 1, 2, 3, 4. Die nenne ich G, wenn ich das abkürzen möchte. Und wir gucken uns eine mögliche Wirkung an auf einem vierdimensionalen Vektorraum über dem Körper der reellen Zahlen. Da kann man jetzt erstmal irgendeinen Vektorraum nehmen. Ich fange also allgemein an, aber später mache ich das dann ein bisschen konkreter, was das für ein Vektorraum sein könnte. Dieser vierdimensionale R-Vektorraum soll jetzt mal groß V heißen und wir nehmen uns eine geordnete Basis dafür her. Die Basisvektoren bezeichne ich mit B1, B2, B3 und B4. Und es ist wichtig, dass ich die in dieser Reihenfolge hernehme, denn jedes Mal, wenn ich jetzt eine Linearkombination bilde, mit der ich einen Vektor aus dem Vektorraum darstelle, dann benutze ich die Basisvektoren jetzt in genau der Reihenfolge, die ich angegeben habe. Das ist wichtig, dadurch wird die Darstellung nämlich dann wirklich eindeutig und das brauchen wir, damit wir später wohl definierte Abbildungen bekommen. Also Vorschriften, die wirklich Abbildungen beschreiben. Jetzt haben wir die symmetrische Gruppe auf den vier Zahlen 1, 2, 3, 4. Und dann kann man ja sagen, jedes Mal, wenn ich mir so eine Permutation schnappe, dann kann ich gucken, wie sie die entsprechenden Basisvektoren vertauscht. Ich permutiere also die Indizes an den Basisvektoren und vertausche damit dann die Basisvektoren in der Anordnung, wie ich die am Anfang gegeben habe, sodass dann eine neue geordnete Basis rauskommt mit den gleichen Basisvektoren, aber eventuell in anderer Reihenfolge. Das ist die Idee. Damit haben wir dann erstmal nur eine Wirkung auf dieser Menge mit vier Elementen, B1, B2, B3, B4. Aber durch lineare Fortsetzung wird dann daraus eine Abbildung des Vektorraums V in sich selbst. Und wie das genau funktioniert, das möchte ich jetzt nochmal erklären. Als Beispiel nehme ich mir die Permutation 1, 2 her. Also die Abbildung, die 1 und 2 vertauscht und 3 und 4 festlässt. Wenn ich jetzt mache, was ich vorhin erklärt habe, nämlich die Indizes an den Basisvektoren vertausche, dann vertausche ich also die Basisvektoren B1 und B2 und B3 und B4 ändern sich nicht, sodass also jetzt eine neue geordnete Basis rauskommt. B2, B1, B3, B4. Wie wird daraus eine Abbildung des Vektorraums V in sich selbst? Naja, wenn ich mir irgendeinen Vektor V aus V schnappe, dann hat der ja bezüglich der ersten geordneten Basis, mit der wir angefangen haben, eine eindeutige Darstellung als Linearkombination. Ich nehme mir passende Skalare her, Lambda 1 bis Lambda 4, und dann gibt es genau eine Möglichkeit, diese Lambdas so zu wählen, dass ich V schreiben kann als Lambda 1 mal B1 plus Lambda 2 mal B2 plus Lambda 3 mal B3 plus Lambda 4 mal B4. Und die Eindeutigkeit kommt daher, dass ich jetzt genau diese Reihenfolge habe bei den Basisvektoren. Das ist jetzt wirklich eine eindeutige Darstellung. Und die Anwendung der Permutation 1, 2 wirkt sich jetzt auf dieses V, auf diesen Vektor klein v, so aus, dass die Skalare gleich bleiben, aber dass die Reihenfolge der Basisvektoren, so wie sie da stehen, sich ändert. Ich habe ja vorhin gesagt, die Basisvektoren B1 und B2 tauschen sozusagen ihren Platz in der geordneten Basis. Das heißt, aus der Linearkombination, die wir gerade hatten, wird dann die neue Linearkombination Lambda 1 mal B2 plus Lambda 2 mal B1 plus Lambda 3 mal B3 plus Lambda 4 mal B4. Da haben also jetzt vorne die ersten beiden Basisvektoren ihren Platz getauscht, aber die Skalare sind gleich geblieben. Deswegen ist es jetzt möglicherweise ein anderer Vektor. Jedenfalls ist das jetzt das wohldefinierte Bild von dem kleinen Vektor V unter der Permutation 1, 2. Und das kann ich jetzt ja für jeden Vektor in dem Vektorraum machen. Das war eine allgemeine Vorschrift. Da die Vektoren, mit denen ich angefangen habe, B1 bis B4 eine Basis bilden, funktioniert das. Ich kann jeden Vektor V so schreiben. Es gibt nur eine Möglichkeit, das zu machen. Dementsprechend gibt es nur eine Möglichkeit, wie das Bild aussehen kann. Das ist wirklich eine Abbildung. Jetzt machen wir es noch ein bisschen konkreter. Wir nehmen für den Vektorraum V mal wirklich den R hoch 4 her und wir nehmen für die Basisvektoren B1 bis B4 die Standardbasisvektoren. Also 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 und so weiter. Was passiert jetzt, wenn ich zum Beispiel den Vektor 1, 2, 3, 4 hernehme? Wenn ich den abbilde mit der Permutation 1, 2, so wie wir das gerade erklärt haben, dann kommt da der Vektor 2, 1, 3, 4 raus. Denn die erste und die zweite Komponente tauschen einfach den Platz. Der Vektor 1, 0, minus 1, 1 wird abgebildet auf 0, 1, minus 1, 1. Und wenn ich jetzt mit diesem Beispiel angefangen hätte, mit R hoch 4, und hätte einfach gesagt, dass die Permutationen so wirken, dass sie immer die Komponenten vertauschen, dann denke ich, wäre das sofort total klar gewesen. Aber dahinter steckt halt eine allgemeinere Idee. Und ich wollte auf jeden Fall auch diese allgemeine Idee erklären. Und das kann ich jetzt mit jeder Permutation aus der symmetrischen Gruppe S4 machen, Sym4. Ich kann mir irgendeine Permutation schnappen, kann gucken, was sie mit den Basisvektoren macht, weiß dann, was sie mit einem allgemeinen Vektor macht, wegen der linearen Ausdehnung, und fertig. Und jedes Mal kann ich mir das konkrete Beispiel R hoch 4 mit der Standardbasis angucken und muss dann einfach nur gucken, wie die Kombination, wie die Komponenten vertauscht werden. Auf die Art und Weise bekomme ich also jetzt Endomorphismen dieses vierdimensionalen R-Vektorraums. Jede Permutation aus der Sym4 gibt mir einen solchen Endomorphismus. Tatsächlich sind das dann sogar Automorphismen, das kann man sich jetzt alles noch überlegen. In der Übung haben wir das auch schon ein bisschen angesprochen. Wir haben uns nämlich mal die Abbildungsmatrizen angeguckt, die zu diesen Abbildungen gehören. Der Witz ist ja aus der linearen Algebra, dass man immer dann, wenn man einen Vektorraum-Endomorphismus hat, den sehr kompakt beschreiben kann, indem man einfach nur sagt, was mit den Basisvektoren passiert zu einer festen Basis, die man sich am Anfang festlegt. So, da kann man zweimal die gleiche nehmen, man kann auch zwei verschiedene nehmen. Wichtig ist, dass die angeordnet sind, ansonsten kommt da keine wohldefinierte Matrix raus. Aber sei das jetzt, wie es sei, wir haben ja eine geordnete Basis, mit der wir gerade alles machen, B1, B2, B3, B4. Das heißt, dass wir die nehmen können, um bezüglich genau dieser Basis eine Abbildungsmatrix aufzustellen, und zwar einfach für jede Permutation aus der Sym4. Wenn wir wieder mit 1, 2 anfangen, mit der Transposition, mit der wir jetzt schon so ein bisschen was erklärt haben, und wenn wir dann dazu die Abbildungsmatrix aufstellen zu der Basis, mit der wir begonnen haben, dann passiert Folgendes. Der erste Basisvektor B1 wird von dieser Permutation auf den zweiten abgebildet. Den kann ich eindeutig darstellen mit dieser geordneten Basis, indem ich 0 mal den ersten Basisvektor nehme, 1 mal den zweiten, 0 mal den dritten, 0 mal den vierten. Dementsprechend ist die erste Zeile meiner Abbildungsmatrix 0, 1, 0, 0. Der zweite Basisvektor wird auf den ersten abgebildet. Da vertauscht sich jetzt also alles. Da brauche ich zur Darstellung des Bildes einmal den ersten und 0 mal die anderen. Dementsprechend ist die zweite Zeile der Abbildungsmatrix 1, 0, 0, 0. Die anderen beiden Basisvektoren werden festgelassen, sodass ich dann also in der entsprechenden Zeile der Abbildungsmatrix einfach eine 1 an der Stelle habe, wo der Vektor steht, und Nullen sonst. Die Matrix, die jetzt insgesamt rauskommt, sieht aus wie eine Einheitsmatrix, bei der wir die ersten beiden Zeilen vertauscht haben. Insbesondere ist das eine Matrix, die vollen Rang hat, die deswegen invertierbar ist. Deswegen ist auch diese Abbildung, die wir da auf dem Vektorraum bewirken, invertierbar oder bijektiv. Und das ist die Begründung dafür, dass all diese Permutationen Automorphismen bewirken. Es gibt noch einen anderen Grund. Man kann ja direkt nochmal zurückgehen zur Gruppenwirkung. Das, was wir da machen, beschreibt ja eine Wirkung der Gruppe Sym4 auf diesen Vektorraum. Und wenn eine Gruppe auf irgendwas wirkt, dann bewirkt sie immer Permutationen. Einfach weil innerhalb einer Gruppe ja jedes Element ein Inverses hat. Und das Produkt des Elements mit dem Inversen muss wie die identische Abbildung wirken. Sprich, es gibt immer eine Umkehrabbildung, die von einem Gruppenelement bewirkt wird. Das ist nochmal eine andere Begründung für die gleiche Aussage. So, jetzt üben wir das nochmal mit einer anderen Permutation. Wenn wir die Permutation 1, 3, 4 nehmen, also einen Dreizyklus, dann wird jetzt der erste Basisvektor auf den dritten abgebildet, der dritte auf den vierten, der vierte auf den ersten. Übungsaufgabe für Sie, gucken Sie, wie sich das auf einen allgemeinen Vektor auswirkt. Gucken Sie, wie sich das speziell im Beispiel R hoch 4 mit der Standardbasis auswirkt, wenn Sie Lust haben. Und wir gucken uns die Abbildungsmatrix an. Da erwarten wir jetzt nach dem, was wir vorher gesehen haben, dass da dass wir in die erste Zeile jetzt sozusagen den dritten Basisvektor schreiben, weil das nämlich das Bild ist. Die zweite Zeile bleibt, wie sie ist, weil der zweite Basisvektor nicht bewegt wird. Der dritte geht auf den vierten, also schreiben wir den vierten in die dritte Zeile. Und der vierte Basisvektor geht auf den ersten, also schreiben wir 1, 0, 0, 0 in die letzte Zeile. Und so kommt dann eine Matrix raus, bei der wir drei der Zeilenvektoren quasi vertauscht haben, so wie eben die Standardbasisvektoren vertauscht werden. Und die zweite Zeile bleibt gleich. Das funktioniert hier so, weil wir, wie gesagt, die Standardbasis genommen haben. Deswegen ist es so schön anschaulich. Aber auch wenn das eine allgemeine geordnete Basis ist, irgendeine, dann sieht die Abbildungsmatrix so aus. Das verändert sich erst dann, wenn man verschiedene Basen nimmt. Also wenn man die Bilder nicht in der gleichen geordneten Basis darstellt, mit der wir begonnen haben, sondern in einer anderen. Das liegt daran, dass wir die Abbildung so konstruiert haben, dass wir beginnen mit einer Permutation der Basisvektoren. Deswegen sehen die Matrizen so aus, wenn man zweimal diese Basis benutzt. Egal, ob das die Standardbasis ist für den R4 oder nicht. So. Okay, was habe ich Ihnen gerade so als Denkaufgabe mitgegeben? Naja, einmal das mit der expliziten Darstellung, dann vielleicht, wie das für R4 aussieht mit der Standardbasis. Und jetzt gebe ich vielleicht noch mit als Denkanstoß, dass Sie jetzt ja mal gucken können. Wir hatten jetzt eine Transposition, wir hatten einen Dreizyklus und haben uns dafür überlegt, was passiert. Nehmen Sie zum Üben doch jetzt nochmal eine andere Transposition und einen anderen Dreizyklus und gucken Sie, was da so rauskommt und ob Sie alles gut verstanden haben, was da passiert. Dann möchte ich Sie einladen, das Ganze noch ein bisschen fortzusetzen, indem Sie nämlich auch noch eine Doppeltransposition hernehmen aus der SYM4 und einen Vierzyklus. Dann haben Sie einmal alle Typen von Elementen gesehen, haben einmal die Typen von Matrizen gesehen, die dazugehören. In jedem Fall können Sie sich vergewissern, dass das immer invertierbare Matrizen sind. Und jetzt geht's weiter mit kleinen Notizen aus der Übung, auch nur als Denkanstoß, denn das werden wir in der nächsten Übung bestimmt nochmal aufgreifen, das Thema. Erster Denkanstoß. Wir haben vermutet in der Übung, dass die Anzahl der Fixpunkte einer Permutation, und damit ist gemeint die Anzahl der Zahlen in der Menge 1 bis 4, die von dieser Permutation nicht bewegt werden. Wir haben vermutet, dass die Anzahl dieser Fixpunkte dasselbe ist wie die Spur der Abbildungsmatrix, die man kriegt, wenn man das alles so hinbastelt, wie wir das gerade gemacht haben. So, müsste man jetzt noch zeigen. Wir haben es tatsächlich mündlich schon kurz begründet in der Übung, aber es ist eine gute Übung, das wirklich einmal aufzuschreiben, was da passiert und warum diese beiden Zahlen gleich sind. Dann habe ich so in den Raum gestellt, dass man sich ja mal die Determinante angucken könnte, der Abbildungsmatrizen, die wir kriegen für diese Elemente aus der SYM4. Da stehen überall nur Nullen und Einsen, deswegen kann man irgendwie erwarten, naja, was heißt, kann man, also ich behaupte jetzt einfach mal, das ist nicht so klar, man könnte die Idee kriegen, wenn man auf die Matrizen guckt, dass da als Determinante nur 1 oder minus 1 rauskommt, aber ich habe einfach mal in den Raum gestellt, dass das die einzigen beiden Werte sind, die rauskommen können. Aber die Frage ist erstens, warum? Zweitens, wann kommt 1 raus und wann minus 1? Und es gab die Vermutung in der Übung, dass 1 rauskommt, wenn die Permutation, deren Abbildungsmatrix wir da betrachten, aus der alternierenden Gruppe Alt4 kommt und minus 1, wenn nicht. Bitte drüber nachdenken und mal überlegen, ob das stimmt und wenn ja, warum das so ist. Und dann als Übung für die, die jetzt nochmal so ein bisschen lineare Algebra-Feeling haben wollen, möchte ich noch empfehlen, sich mal die Jordanschen Normalformen anzugucken. Also wirklich mal zu schauen, was haben wir denn für Eigenwerte, wie groß sind die Eigenräume und so. Das macht ja vielleicht auch noch Spaß. Ja, das war's. Das war die Podcast-Folge zu der Übungsaufgabe, die wir mündlich schon zu weiten Teilen besprochen haben, aber wo ich gemerkt habe, dass da doch noch manche sich mehr Details gewünscht haben und noch konkretere Beispiele dazu. So, und damit suche ich hier meine Abschlussmusik und verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.